Ja, an dieser Stelle auch von mir noch ein gesegnetes neues Jahr. Und ich finde es immer ganz besonders am Anfang so eines Jahres, wenn man eben noch gar nicht weiß, was uns erwartet, wobei das eigentlich für jeden Tag zutrifft. Und mich hat das eben inspiriert in dem Lied, in diesem alten Lied, wie es heißt, zeige mir die Welt mit deinen Augen. Und da dachte ich, das ist ein Grund, warum ich jeden Sonntag hierher komme, weil ich mir immer wieder wünsche, dass Gott mir die Welt mit seinen Augen zeigt. Und ich möchte euch einladen, nach dem Gottesdienst kommt mal hier vor. Da hat nämlich Conny das Bild vor dem Pult hingestellt. Das konnte man auf der Folie gar nicht so gut sehen. Auf dem Bild ist es viel, viel deutlicher noch. Und ich fand das so einen schönen Gedanken, den Conny vorhin erwähnt hat von Kerstin Hölzel, dass dieses Rote am Himmel doch wohl für die Liebe Gottes steht und dass dieses Rote in die Erde fließt. Und deswegen konnte ich mir das jetzt nicht verkneifen, das noch vor der Predigt zu sagen. Wisst ihr, wie die Erde heißt? Adama, die rötliche Erde. So nennt Gott den Menschen in seiner Schöpfung. Adam, Adama, die rötliche Erde. Und ich habe das vorhin vielleicht das erste Mal gesehen, wenn das die Liebe Gottes ist. Wie großartig, dass er seine Schöpfung gemacht hat und uns dann auch in diese Schöpfung hineingesetzt hat, gibt uns diesen Schöpfungsauftrag. Und in diesem Sinn, lasst uns das mitnehmen auch mit Schwung in dieses neue Jahr. Aber nun zur Jahreslosung. Das steht ja heute auf dem Programm. Kennt ihr noch das Buch von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt? Und in der damaligen Zeit geschrieben, wie kann man es schaffen, in 80 Tagen um diese große Welt zu kommen? Heute tatsächlich ist es in 2 Tagen im Flugzeug möglich. Heute würde man sagen, in 2 Stunden um die Welt. Das wäre ungefähr so eine Vision, wie damals bei Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Und vor kurzem hat mich so eine Filmszene gepackt, als so ein großer Ozeandampfer, ich weiß gar nicht, war es Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts, nach New York einfährt. Die Bucht im Nebel und auf einmal reißt der Himmel auf und die Menschen starren gebannt auf die Freiheitsstatue und rufen aus, da ist sie. Was war das noch vor 100, 120 Jahren für ein Gefühl, 2 Wochen auf dem Ozean unterwegs zu sein, auf dem Atlantik, um dann dort anzukommen. Für Einwanderer in die USA muss das ein großartiger Augenblick gewesen sein, den sie vielleicht nie vergessen haben, ihr Leben lang. Dort die Freiheitsstatue zu sehen, als sie in der neuen Welt, so hieß das ja damals, angekommen sind. Der große tschechische Komponist Antonín Dvořák ist einmal in die USA gereist und schreibt dann seine große 9. Sinfonie aus der neuen Welt. Immer dieser große Traum auch. Und was ist das für ein Ausblick auch in ein neues Jahr? Anzukommen, auf diese neue Welt zu schauen. Und so geht es mir mit dieser Jahreslosung für 2026, dass uns Gott zuspricht, siehe, ich mache alles neu. Er lädt uns ein, in dieser neuen Welt anzukommen. Und gleichzeitig habe ich in der Vorbereitung für heute gemerkt, ist es irgendwie auch eine Last, weil ihr habt vielleicht in den letzten Tagen schon die eine oder andere Predigt über die Jahreslosung gehört, Fernsehen, Radio oder gelesen. Und ich denke immer, was kann man denn noch sagen, was noch nicht gesagt ist? Ich musste daran denken, an die Buttercremetorte, die es bei uns in der Familie einmal im Jahr gab, nämlich am Neujahrstag, hat meine Oma die gebacken. Und es hat immer was Einmaliges. Und ich habe mir dann vorgestellt, mit der Jahreslosung kann es am Ende gehen wie jeden Tag Buttercremetorte. Irgendwann schmeckt die auch nicht mehr. Also ich habe mich gefragt, was ist das, was uns heute diesen ersten Anblick der Freiheitsstatue ermöglicht. Dieses Wow, dieses Siehe, ich mache alles neu, ganz persönlich am Herzen zu erleben. Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Menschen dann irgendwann mal dort gelebt haben oder heute noch leben in New York und sehen diese Statue jeden Tag, die haben sich dran gewöhnt. So wie ich mich dran gewöhnt habe an die Freiheit, an den Wohlstand, an mein unbeschwertes Leben. Und wie befremdet mich das dann, wenn Conny den Gottesdienst einleitet mit dem Bericht über einen sudanesischen Pastor. Es ist nicht meine Welt, es ist nicht mein Erleben. Mein Erleben ist, ich sehe die Freiheitsstatue doch jeden Tag. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, habe ich mir die Frage gestellt, dass wir als Gesellschaft, ich sage mal als Wohlstandsmenschen, und das meine ich nicht bewertend, sondern einfach nur faktisch, dass wir oft so um uns selbst kreisen, weil wir das ja alles gewöhnt sind und deswegen die kleinen und großen Sorgen unseres Lebens eigentlich unser Mikrokosmos ist, um den wir permanent kreiseln. Und dann schauen wir so ins neue Jahr und da kenne ich manchen, der das auch ängstlich tut, mit großen Fragen, wie wird das werden, was kommt auf uns zu und ach, es ist ja alles so schlimm. Da reichen die Nachrichten am Neujahrstag. Und dann stelle ich mir die Frage, aber was ist denn eigentlich gemeint mit dieser Jahreslosung? Siehe, ich mache alles neu. Ich las die Tage eine Ankündigung für einen Radiogottesdienst und da hieß es, die Jahreslosung ermutigt uns dazu, Veränderungen und Neuanfänge im eigenen Leben zu suchen und zu gestalten. Und da bin ich so drüber gestolpert und dachte, ist es wirklich so? Ist diese Jahreslosung da, um uns in unserem eigenen Leben Veränderungen und Neuanfänge zu zeigen? Was wird alles neu in meinem Leben in diesem Jahr? Und deswegen lade ich euch jetzt ein, dass wir mal gemeinsam schauen, wo steht denn dieser Vers eigentlich im Zusammenhang, wo wir diese Jahreslosung auch finden. Er steht nämlich in der Offenbarung, die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, im vorletzten Kapitel. Also ganz am Ende steht dieser Vers. Und ich möchte mit euch mal diesen Kontext anschauen. Die Offenbarung des Johannes ist ja eigentlich fälschlicherweise, denn sie fängt an, sie ist eine Dieses Buch ist eine Offenbarung Jesu Christi von Gott, um seinen Knechten, seinen Dienern zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Also eigentlich ist die Offenbarung, die Jesus hatte vom Vater und die er seinem Diener Johannes, dem Apostel Johannes, damals auf einem Verbannungsort auf der Insel Patmos, griechische Insel Patmos, ihm gegeben hat, um zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Dieses in Kürze, das heißt im Griechischen en tache, da steckt dieses tacho drin, tachometer. Also gemeint ist dort das Tempo, was schnell geschehen muss, was bald kommt, in Kürze. Und damit wird ganz deutlich gemacht am Anfang dieses Buches, dieses letzten Buches des Neuen Testaments, da wird die Endzeit eingeläutet, die letzte Zeit, was in Kürze geschehen muss. Und das war damals wichtig für die Gemeinden, die es schon gab im ersten Jahrhundert, Zuspruch und Ermutigung. Und wir wissen ja in den ersten Kapiteln in der Offenbarung, dass diese Stimme Gottes dem Johannes auch Briefe gegeben hat, Briefe diktiert hat an 7 verschiedene Gemeinden damals in Kleinasien. Ephesus, und Smyrna und Thyatira und Laodicea und Philadelphia als Ermutigung und Zuspruch, und zwar individuell in jede Gemeindesituation hinein auf eine andere Art. Weil jede Gemeinde hatte ihre Herausforderungen. In der einen Gemeinde war die Verfolgung spürbarer, Christenverfolgung des ersten Jahrhunderts. In der anderen Gemeinde waren es Irrlehrer. In der anderen Gemeinde war es schon vielleicht der Beginn von diesem, die Freiheitsstatue sehen wir ja jeden Tag. Die haben sich schon damit zufrieden gegeben. Und Gottes Geist musste wieder neu Erweckung schenken. Letztlich zeigen diese Briefe, Jesus möchte eine wache Gemeinde. Und wir staunen heute, wenn wir das lesen im Rückblick, weil wir sagen, wow, da schreibt er, was in Kürze geschehen soll, und wir blicken zurück auf 2000 Jahre Kirchengeschichte. Ja, auch das ist ein Aspekt von Gottes Zeitrechnung. Damals, zu Zeiten von den Aposteln Paulus, Petrus, da hat man gedacht, die Endzeit ist so greifbar, dass das Ende der Dinge noch für sie erlebbar wird. Seitdem sind 2000 Jahre vergangen und wir stellen uns immer die Frage, ja, und wie viel da noch? Wir wissen es nicht. Es bleibt dieses Wort in Kürze, und doch, Jesus sagt, niemand weiß die Zeit noch die Stunde. Es ist immer und es bleibt immer Gottes Zeitrechnung. Und dann spannt dieses Buch der Offenbarung über 22 Kapitel einen riesigen Bogen über diese Endzeit, über die letzten 2000 Jahre und über das, was noch kommt, was wir noch gar nicht kennen. Also von heute, von diesem Jetzt und heute bis über alles hindurch bis zum jüngsten Tag, wie es die Bibel nennt, bis zum Endgericht. Und dann lesen wir das 21. Kapitel. Ihr könnt das vorne mitlesen. Und dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Ich mache alles neu. Und er fügte hinzu: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und dann sagt er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Bis hierher, das sind die ersten 6 Verse aus dem vorletzten Kapitel im Neuen Testament. Also der Kontext, der Zusammenhang unsere Jahreslosung für 2026 ist der neue Himmel und die neue Erde. Da geht es mal erstmal überhaupt nicht um meine kleinen und großen Sorgen, sondern es geht um einen Blick in die Ewigkeit. Ein Blick in die Vollendung. Sozusagen wie nach der Überfahrt über den großen Teich anzukommen in der neuen Welt. Was nehme ich daraus mit, aus diesem Textabschnitt, der uns vielleicht fremd scheint, weil er eben von so einer anderen Welt spricht. Die erste wesentliche Erkenntnis, die mir hier hilft bei der Jahreslosung, ist: Ihr Lieben, es wird alles vergehen. Nichts bleibt bestehen. Denn das steht hier. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und wenn ihr mal das 20. Kapitel zu Hause lest, also die Verse, die vorher stehen, da wird das beschrieben, wie Gott am Ende auch mal Gericht halten wird. Es gab ja Zeiten in der Kirchengeschichte, hat man den Menschen damit gedroht, damit sie ihr letztes Geld aus dem Beutel holen, damit ihre Seele nicht ins Fegefeuer kommt oder schnell wieder rauskommt. Also das waren die Drohbilder der Kirche des Mittelalters. Heute ist es eher andersrum, dass wir mit so Worten wie jüngsten Tag oder Endgericht gar nichts anfangen können. Man sagt, das sind alles Märchen, Märchen aus dem Mittelalter. Aber letztlich steht das doch hier in diesem Buch der Bibel, in dieser prophetischen Schau, dass es am Ende ein Gericht geben wird. Und das ist doch gut so, dass wir auch als Christen, auch im Blick auf diese sudanesische Familie, sagen können, es gibt eine Gerechtigkeit. Es kann eben nicht jeder machen, was er will. Weder im Kleinen, weder der Familienvater, der Diktator seiner Familie ist, noch der große Tyrann und Diktator auf der Weltbühne. Es ist doch ein Trost, dass es am Ende eine Gerechtigkeit geben wird. Und da beschreibt Jesus für den Johannes, dass am Ende alles Sichtbare vergehen wird. Es wird nichts bleiben. Und die Frage ist doch, ob mir das Angst macht oder ob ich diese Realität für mich einfach mal stehen lassen kann, zu sagen, ja, es ist eben so. Es bleibt nichts am Ende in meinem Leben. Ich werde, so wie ich in die Welt nackt hineingekommen bin, auch wieder hinausgehen. Und nochmal das Bild der Einwanderer vor 100 und 150 Jahren. Diese Einwanderer waren Auswanderer. Das waren zum Beispiel die mennonitischen Christen aus Russland in den 1920er Jahren, in den Zeiten nach der Revolution, im Bürgerkrieg, denen man alles genommen hat. Und die gewusst haben, es ist die Stunde gekommen, dass wir in Russland unser Leben verlieren, und sie sind nach Kanada oder eben in die USA emigriert. Sie kamen mit nichts, gar nichts. Als meine Schwiegereltern deportiert wurden nach Sibirien, hatten sie nichts, wirklich nichts. Und als sie nach dem Arbeitslager geheiratet haben, hatten sie zu zweit einen Löffel, einen Teller, einen Becher und eine halbe Wolldecke. Sie hatten nichts. Nichts. Und das ist die Realität der Welt. Und für die Christen im ersten Jahrhundert war es eben auch keine Selbstverständlichkeit, dass sie quasi unter der Freiheitsstatue ihr Leben verbracht haben, weil wir kennen die Welt nur so, wie sie heute ist. Nein, für die Christen im ersten Jahrhundert, da gab es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 10 römische Kaiser, die immer neue Wellen von Christenverfolgungen sozusagen praktiziert haben als Herrscher auf der Weltbühne. Und für uns? Ich sage es nochmal, wir können nichts mitnehmen. Und du kannst dich heute entscheiden, ob dir das Angst macht oder ob es eigentlich doch auch ein Stück Trost ist, zu wissen, alles, was ich habe, ist mir anvertraut von Gott, sei es die Familie, sei es vielleicht das Eigentum, aber nichts von dem am Ende bleibt, sondern ich darf es irgendwann wieder in Gottes Hand zurücklegen. Ist doch interessant, wenn man das Jahr mit so einem Gedanken beginnen kann. Vielleicht nicht ganz kompatibel zu dem, wie wir uns fühlen. Für mich ist dieser Blick wichtig, denn es kommen immer Stunden in jedem Jahr und in jeder Familie, die uns irgendwie an diese Überfahrt über diesen Ozean erinnern. Es gibt so wunderbare Geschichten, Erzählungen, aber auch tatsächliche Lebensgeschichten, wo jemand auf dem Ozean gestrandet ist. Und der hat ihn nie so erlebt, wie ich ihn erlebe, wenn ich irgendwo am Mittelmeer den schönen Sandstrand sehe und das blaue Meer. Denn dieses liebliche blaue Meer bekommt dann etwas ganz Dunkles und Bedrohliches. Und das ist die Realität, dass unser Leben auch durch diese Dunkelheiten geht. Wir müssen da durch. Und mich befreit es, weil ich dadurch befreit leben kann. Nicht krampfhaft festhalten muss an Dingen, die ich am Ende doch nicht festhalten kann. Das war mein erster Gedanke zur Jahreslosung. Denn wenn ich den eingeatmet habe, dann sehe ich dieses große Bild. Und das ist der zweite Gedanke, diese Vision. Wenn das Erste vergangen ist, kann das Neue kommen. Diese heilige Stadt, dieses neue Jerusalem sieht Johannes und er sieht sie als Wohnung Gottes bei den Menschen. Vielleicht auch ein Bild auf die Gemeinde. Es heißt, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Gott will unter uns wohnen, sagt er. Es geht Gott von Anfang an darum, Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Er hat Adam eben in diese Erde hineingesetzt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wie dumm ist es von uns Menschen, dass wir uns irgendwo immer anders orientieren, dass wir aus dieser Gemeinschaft weglaufen, dass wir sagen, na ja, am Sonntag mal eine Stunde, das geht schon, aber zum Glück kommt ja dann wieder der Montag. Also eigentlich ist doch die Herrlichkeit, das Schöne in dieser Welt, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das ist letztlich auch diese Vision, die Johannes sieht, diese Wohnung Gottes bei den Menschen. Für uns als Gemeinde, für uns als Christen, hoffe ich, eigentlich ein vertrauter Gedanke. Nichts ganz Neues und nichts ganz Fremdes, weil wir kennen doch Jesus als unseren Herrn und wir haben uns doch mal entschieden, ihm zu folgen. Wir sind doch mit ihm unterwegs. Und Jesus hat mal gesagt, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Also Jesus gibt uns ja heute schon in unserem Leben einen Vorgeschmack auf dieses Vollendete, Vollkommene, dass er mit uns heute schon unterwegs ist. Und vielleicht hast du das schon erlebt, auch in einsamen Stunden, dass plötzlich doch ein Trost kommt, dass du weißt, Gott ist nahe. In Zeiten von Trauer, in Zeiten der Einsamkeit, in Zeiten der Anfechtung, des Zweifelns, vielleicht auch der Überforderung, immer wieder zu spüren, Gott ist da, Jesus ist da, er lebt ja mit mir. Mich befreit es, weil ich weiß, ich muss nichts tun, nichts Verkrampfte, sondern er ist ja mit mir unterwegs, in meiner Unvollkommenheit, aber schon als Erlöster. Wir haben in Christus die Erlösung, sagt Paulus. Auch wenn wir das Vollkommene, das Vollendete noch nicht sehen. Und was für ein Trost damals für diese Gemeinden, im ersten Jahrhundert, in Bedrängnis, im Leid, aber der gleiche Trost, derselbe Trost gilt eben auch heute. Und ganz besonders in den Ländern, wo der Glaube eben nicht selbstverständlich ist. Ich hatte mir die Tage, wie jedes Jahr, mal so eine Jahresrückblick angeschaut. Und da musste ich auch diese Bilder ertragen, wie der nordkoreanische Diktator in seiner Leibesfülle in so einem neuen Freizeitpark steht, der sieht ungefähr so aus wie in der DDR der 80er Jahre. Also so modern sieht er für unsere Augen gar nicht aus. Und er preist das an, als hätte er die neue Welt geschaffen. Und das wird das neue Urlaubsparadies. Besonders träumt er davon, dass russische Touristen kommen. Da denke ich immer mal, was für ein Wahnsinn. Wie geplagt ist dieses Volk, das der unterdrückt. Und es ist kaum möglich, als Nordkoreaner überhaupt in den Besitz einer Bibel zu kommen. Es ist kaum möglich für Nordkoreaner überhaupt etwas von Gottes Liebe, von diesem Roten, vom Himmel zu erfahren. Und ich glaube, dass Jesus so gut ist, dass so mancher Nordkoreaner vielleicht auf eine ganz andere Art berührt wird vom Geist Gottes, weil er nicht die Möglichkeit hat, in eine Kirche zu gehen, in einen Gottesdienst. Also gerade da, gerade in Bedrängnis, ist das so ein Trost, dass Gott sagt, die Hütte Gottes bei den Menschen, ich will unter ihnen wohnen. Und dann dieser Blick, den Johannes bekommt, dieser Blick auf den Thron. Souverän sitzt er da. Der Diktator von Nordkorea wird eines Tages tot umfallen, auf die eine oder andere Art. Würmer werden ihn zerfressen oder sein Leib wird in Asche verbrannt. Aber es wird nichts bleiben von ihm, so wie von seinem Vater, außer Standbilder, die man anbeten muss, aber auch die werden eines Tages in Staub zerfallen. Aber der auf dem Thron sitzt, der Allmächtige, der ewige Gott, das ist der eigentliche Souverän über Himmel und Erde. Und der sagt, und das ist die Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. Das gilt heute und das gilt mit Blick auf das, dass alles vergehen wird, was vergänglich ist. Und so lässt uns diese Jahreslosung auf Gott vertrauen. Ich mache alles neu, sagt Gott, der Herr. Nicht du, Stefan. Es kommt nicht auf die guten Vorsätze an. Gute Vorsätze sind jeden Tag wichtig, aber nicht deine guten Vorsätze machen das Jahr besser, sondern ich, der Herr, mache alles neu. Als Erlöste, die immer noch den Rucksack ihres Lebens tragen oder, um in dem Bild zu bleiben, auf dem Ozean unterwegs sind, schauen wir wie Wanderer auf das Ziel, auf die Vollendung. Und dazu lädt die Jahreslosung ein. Und dann ist sie mir nämlich ein guter Leitfaden oder ein Leitstern für dieses Jahr, das vor uns liegt, nämlich zu sagen, und so kann ich meinen Glauben leben. So bin ich gestärkt, um im Alltag meinen Glauben zu leben. So gibt er mir Kraft, jeden Tag neu anzufangen, weil ich weiß, da sitzt einer auf dem Thron, der mir immer wieder vor Augen hält, ich mache alles neu. Und dann möchte ich euch nochmal erinnern an diesen Beitrag von diesem Rundfunkgottesdienst. Ja, die Jahreslosung kann mir dann auch helfen, Veränderung und Neuanfänge im eigenen Leben zu suchen und zu gestalten. Aber nicht im ersten Schritt, sondern im ersten Schritt muss ich begreifen, wo sie steht und was sie in der Tiefe eigentlich aussagt. Und dass sie weit über meinen Lebenshorizont hinausreicht in die Ewigkeit. Und wenn ich das begriffen habe, dann kann ich sie mir auch wie eine Taschenbibel in die Hosentasche stecken und mich in dem Jahr immer wieder dran aufrichten und zu sagen, ist das nicht wunderbar, dass über jedem neuen Tag diese Verheißung Gottes steht, siehe, ich mache alles neu. Also lass sie uns mitnehmen, nimm sie mit in deinen Alltag und lass sie dir immer wieder Neuermutigung sein. Amen.